Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
Unser Thema heute, Neues zu Mpox. Für wen ist die Impfung wichtig? Mein Name ist Christian Sommerbrot, Facharzt für Allgemeinmedizin und niedergelassen in der Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Und ich bin Christian Köhler, ebenfalls Hausarzt in Wiesbaden und auch niedergelassen in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden. Hallo Tino.
Hallo Christian. Leider sind wir heute nur zu zweit.
Ja, wir sind nur zu zweit, weil Marc hat mich vor einer Stunde angerufen, der hatte einen Crash mit seinem E-Bike, also der Motor ist ausgefallen und der muss jetzt die ganze Strecke von 25 Kilometer mit Muskelkraft zurücklegen und da hat er gesagt, das schafft er heute nicht mehr. Da ist man erfahrungsgemäß auch ein bisschen langsamer mit so einem 30 Kilo Rad unterm Hintern.
Naja, wir können jetzt natürlich super über E-Bikes und den schweren Motor und die Batterie lästern. Umgekehrt, wenn du ein Nicht-E-Bike hast und die Kette platzt oder reißt, dann ist das Schieben vielleicht etwas angenehmer, aber du kommst auch nicht wirklich schneller voran.
Genau, so sieht's aus. Auf jeden Fall schöne Grüße von hier aus. Wir haben ja heute sogar ein Jubiläum zu feiern, ne? Das ist unsere 50. Podcast-Folge.
Ja, und wir können den Hörern gar nicht sagen, wie viel Gedanken wir uns gemacht haben, was wir da für ein Thema machen.
Ja.
Hoch und runter. Und am Ende haben wir uns entschlossen, wir machen einfach so weiter wie bisher.
Und ja, guck da, die Crowd sofort
jetzt jubeln
am Abjubeln.
Sie. Ja. Jetzt jubeln sie.
Alles klar, sie machen hier keinen Laberscheiß, machen einfach weiter wie bisher. Trotzdem 50 Folgen in 2 Jahren ist doch gut.
Das ist total gut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das Projekt so lange hält. Wir sind da ja so ein bisschen aus Spaß und Freude reingestolpert. Und jetzt hält das 2 Jahre. Aus uns zweien sind sogar 3 geworden mit dem Marc. Ich habe ja auch schon mal gefehlt bei den Aufnahmen. Du bist bisher der Einzige, der bei allen dabei war.
Stimmt, das kann sein. Vielleicht ist auch vielleicht daran liegt, dass ich das hier immer aufnehme, bearbeite und hochstelle.
Echt, meinst du?
So, wir haben heute also jetzt kein dolles Jubiläumsthema, sondern wir haben eigentlich ein Thema, was in den Praxen bei uns gerade sehr aktuell ist, weil es sehr häufig nachgefragt wird und weil sich ganz viele Menschen dazu Gedanken machen, nämlich die Mpox-Impfung. Wie ist denn das bei dir in der Praxis im Moment von den Nachfragen her?
Naja, man muss sagen, dass letztes Jahr hatten wir ja schon so einen kleinen Ausbruch, eine kleine Epidemie, die so ein bisschen weggelächelt wurde und da gab es nicht so wahnsinnig viele Nachfragen, vereinzelt. Und interessant ist, jetzt hat am 14. die WHO ja wieder eine gesundheitliche Notlage ausgerufen und das hat tatsächlich ganz andere Dimensionen. Ich werde tatsächlich von relativ vielen Patienten, die jetzt unterwegs sind, gefragt, auch zum Teil in nicht-afrikanische Länder, ob da nicht eine Affenpockenimpfung sinnvoll wäre.
Was ja auch zum Teil daran liegt, dass das auch jetzt in den Medien ziemlich hochgespielt wird. Wir hören uns mal an, zum Beispiel die Tagesschau von vor ein paar Tagen.
Mehr als 500 Menschen sind in diesem Jahr auf dem afrikanischen Kontinent an der Viruskrankheit Mpox gestorben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat deshalb ihre höchste Alarmstufe ausgerufen. Nach Erkenntnissen von Experten ist die neu entdeckte Variante der Pockenkrankheit ansteckender als ihre Vorgänger und könnte schwerere Verläufe auslösen. Bereits 2022 hatte die WHO eine Notlage wegen Mpox ausgerufen.
Es sind Patienten mit Hautbläschen, die den Ärzten hier in Goma Sorgen bereiten. In der Demokratischen Republik Kongo gibt es aktuell besonders viele Fälle von Mpox, einer Pockenkrankheit, die durch das gleichnamige Virus ausgelöst wird.
Genau, also die WHO hat eine gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite ausgerufen und der Ausbruch aktuell findet in Zentralafrika statt, im Kongo, Ruanda, Uganda, in den angrenzenden Staaten. Müssen wir uns dann hier Sorgen machen?
Naja, also erstmal ist der Begriff gesundheitliche Notlage tatsächlich jetzt nicht sofort der Untergang der Welt und irgendwie der Ebola-Ausbruch auf allen Kontinenten, sondern ist erstmal einfach eine Warnstufe, dass ein ernst, ungewöhnlich und unerwarteter Erreger internationalen Anschluss gefunden hat. Und dass hier die verschiedenen Staaten eben unterschiedliche Schutzmaßnahmen hochziehen, Gesundheitsmaßnahmen treffen, können sich vorbereiten, aber jetzt nicht im Sinne von, dass im Krankenhaus die Notaufnahmen freigeräumt werden und die Intensivstationen, sondern mehr, dass dieser ganze administrative Apparat, Gesundheitsämter und Co. Die Meldemöglichkeiten entsprechend freiräumt. Wir haben jetzt schon ganz viele Epidemien und gesundheitliche Notfälle, Notlagen gehabt in den letzten Jahren. Also da sei zum Beispiel die Zika-Virus-Epidemie von 15, 16 kann man da erwähnen. Corona natürlich, was so jetzt allen ganz, ganz prägnant im Auge ist.
Die Schweinegrippe und 2009 ist auch zur internationalen Notlage erklärt worden.
Genau. Und wo du gerade Schweinegrippe sagst, das machen wir vielleicht später, müssen wir nochmal über die Nomenklatur reden.
Ja. Wieso heißt es denn jetzt eigentlich Mpox? Das hieß doch vor 2 Jahren Affenpocken.
Ja. Die WHO hat im Rahmen von Corona, da gab es ja immer so Bezeichnung indische Covid-Variante, genau, englische Covid-Variante, südafrikanische. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass die Länder sich ziemlich auf den Schlips getreten gefühlt haben, weil die ja zum Teil gar nichts konnten, dass das bei ihnen passiert ist. Und die WHO dann gesagt hat, naja, wir wollen mit der Namensgebung jetzt niemanden diskriminieren und auch jetzt Tiere nicht stigmatisieren, sondern wir wollen eigentlich eine Nomenklatur haben, die eine exakte Bezeichnung möglich macht. Und deswegen wurden die Affenpocken in Mpox umgewandelt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht wahnsinnig kreativ. Der Name ist nämlich eine Abkürzung von Monkeypox.
Genau, Monkeypox, die Affenpocken. Also Affenpocken sind rassistisch und stigmatisierend, deshalb sollte man es nicht mehr sagen. Kann jetzt jeder finden. Ja, doch, das ist von der WHO so laut meiner Recherche so eingestuft worden. Also wir dürfen jetzt auch nicht mehr Rüsselpest zur Erkältung sagen.
Das finde ich jetzt wieder schade, das ist süß.
Vogelgrippe finde ich auch ein bisschen rassistisch und stigmatisierend. Und wenn ich ein Vogel wäre und würde mitkriegen, dass Menschen eine Krankheit nach mir benennen, finde ich das so stigmatisierend, dass ich ihnen beim Überfliegen die Autos vollscheißen würde. So, das muss jetzt mal gesagt werden.
Du meinst, die haben das mitgekriegt?
Ja.
Das passiert doch schon die ganze Zeit. Komm, wir kommen zurück zu den Pocken hier. Genau.
Also, ich hatte schon vor 2 Jahren mal einen Patienten mit einer Mpox-Infektion in der Praxis. Hattest du schon mal so das in der Praxis gesehen?
Nee, ich hatte tatsächlich keinen Patienten mit Mpox, aber ich habe relativ viele Kontakt mit Kollegen gehabt, wo drüber diskutiert worden ist. Ich bin ja so ein kleiner Hobby-Infektiologe.
Mhm. Also das war tatsächlich, müssen wir dazu sagen, die meisten Übertragungswege, der Hauptübertragungsweg von Mpox ist der sexuell übertragene Infektionsweg. Das ist eine Erkrankung, die hauptsächlich übertragen wird zwischen Männern, die Sex mit Männern haben. MSM nennt sich das dann.
Da würde ich jetzt aber widersprechen.
Ja, ich sag nur,
weil es geht ja vor allen Dingen durch den Kontakt. Also es ist eine Schmierinfektion in erster Linie. Und wer mit wem jetzt engen Kontakt hat, ist relativ egal, dass das jetzt vorübergehend eine bestimmte Gruppe betrifft. Das mag sein, aber in dem Moment, wo die Viren auch auf andere Gruppen, Bevölkerungsgruppen überspringen, dann sind die genauso betroffen. Also
das stimmt. Die neueren Virusvarianten sind auch etwas kontagiöser und häufig auch bei Kindern in Kindergärten. Aber wie gesagt, das ist auch eben im Moment eine Entwicklung, die man abwarten muss. Ich erinnere mich, vor 2 Jahren kam ein junger Mann zu mir, der ganz heftige Schmerzen hatte im Anogenitalbereich mit einem fürchterlichen Ausschlag, der mir gesagt hat, er hat seit 2 Nächten nicht geschlafen, weil er so Schmerzen hatte, weil er nicht liegen kann, weder auf dem Hintern noch auf der Seite, hat sich selber zu Hause mediziert mit Novalgin und Tilidin, also sehr starken Schmerzmitteln, eigentlich so das mit stärkste, was man außerhalb von betäubungsmittelpflichtigen Präparaten einnehmen kann, und trotzdem hatte 2 Nächte lang kein Auge zugemacht. Ich habe dann leichte grippale Symptome gehabt, auch Lymphknotenschwellung in der Leiste. Das ist auch ein relativ klassisches Symptom von Mpox. Ich habe das damals erstmal nicht als Mpox einstufen können. Ich habe so einen Ausschlag bisher noch nicht gesehen. Es hat mir wehgetan, als ich es gesehen habe, dass man wirklich, waren diese klassischen Effloreszenzen, diese Pusteln, diese Bläschen, teilweise ulzeriert im kompletten Anogenitalbereich. Und ich dachte erst, das wäre eine Genitalherpes oder ähnliches. Ich habe den Patienten dann letztlich ins Krankenhaus eingewiesen, weil der so starke Schmerzen hatte. Und dort hat sich dann auch die Mpox-Infektion bestätigt in der PCR und die haben den tatsächlich 2-3 Tage lang mit Morphium behandeln müssen, weil der so heftige Schmerzen hatte. Also ein sehr eindrucksvolles Krankheitsbild auf jeden Fall.
Also hast ja schon so ein paar Punkte angesprochen, die man jetzt so ein bisschen einsortieren kann in das große Geschehen. Du hast jetzt über den 2022er Ausbruch gesprochen. Wir unterscheiden bei Mpox zwischen zwei verschiedenen Genomvarianten. In diesem Fall wird das nicht Variante genannt, sondern Klade. Und die werden einfach durchnummeriert in Klade 1 und Klade 2. Und die auch lokale Ausbrüche in Afrika jeweils ausgelöst haben. Und die Klade 2 war der Auslöser vom Ausbruch 2022, wo auch dein Patienten zugehört. Und das Spannende jetzt, 2024 im Frühling, dass es da eine Subvariante der Klade 1 ist, die erstmal eine ungewöhnliche Mutation zeigt, zum ersten, zum zweiten sehr viel ansteckender erscheint und auch nach bisherigen Rückmeldungen aus den betroffenen Ländern eine viel, viel höhere Sterblichkeit hat, als wir das von den anderen Affenpocken- oder Mpox-Varianten kennen.
Wie gehen wir denn jetzt mit den Anfragen in der Praxis um? Weil bei uns in der Praxis kamen in den letzten 1-2 Wochen schon häufig Anfragen nach der Mpox-Impfung. Da waren Touristen, die jetzt eine Safari machen möchten. Es war ein Pilot, der jetzt beruflich Afrika in der nächsten Zeit häufiger anfliegt. Da müssen wir dann, glaube ich, darüber sprechen, für wen die Impfung indiziert ist, ne?
Ja, also die Impfung ist ja nur ein Teil des Geschehens, weil wir hatten ja jetzt 2022 tatsächlich mehrere tausend Menschen, die weltweit betroffen sind. Und davon sind auch die ein oder anderen bei dir in der Praxis in Wiesbaden aufgeschlagen. Und theoretisch müssen wir in der Praxis jetzt vor allen Dingen darauf vorbereiten, potenziell solche Patienten zu sehen und richtig einzusortieren, zu diagnostizieren, zu melden und die entsprechende Isolation einzuleiten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist natürlich Prävention, das, was du gesagt hast, ganz, ganz wichtig, nämlich, dass wir jetzt uns mit der Impfung beschäftigen, wobei das im Moment eine sehr theoretische Beschäftigung ist. Der Impfstoff ist ja Stand heute am 20. August, wo wir den Podcast aufnehmen, ist der Impfstoff aktuell gar nicht lieferbar.
Genau, wir hatten auch angefragt in Apotheken und ist nicht lieferbar. In Deutschland gibt es einen zugelassenen Impfstoff, der kostet 200 Euro pro Impfdosis, muss man zweimal impfen im Abstand von 4 Wochen, wenn man ihn denn bekäme oder hätte. Aber von der Klinik her, ich hatte es ja eben schon geschildert, das, was ich vor 2 Jahren erlebt habe, ist ein recht typischer Fall auch von Mpox. Also die Erkrankung äußert sich in Allgemeinsymptomen anfänglich. Das kann also so Fieber sein, Kopfmuskel, Rückenschmerzen, geschwollene Lymphknoten. Und dann entsteht im Verlauf ein Hautausschlag, der recht markant ist, der aussieht wie große Herpesbläschen, die so ein bisschen ulzerieren können an der Oberfläche.
Genau, also es geht um das typische Pockenbild. Das sind ja zuerst, das sind so verschiedene Stadien. Man nennt diesen Ausschlag Pusteln. Und das beginnt erstmal mit Flecken auf der Haut, die keine Erhebung haben, sondern so leicht rötliche Flecken auf der Haut. Und dann bildet sich relativ da schnell so ein Knötchen, so ein in der Haut eine tastbarer ganz kleiner Knoten, der dann flüssig, der sich dann Flüssigkeit füllt. Und nach ein paar Tagen platzt diese Vesikel, also diese flüssigkeitsgefüllte Papel auf. Und das ist auch vor allen Dingen der Zeitpunkt, wo die besonders hohe Infektionsgefahr besteht, weil in dieser Flüssigkeit dann eben entsprechend die Viren drin sind. Und das ist auch die Phase, die sehr, sehr schmerzhaft ist, wo es zu Superinfektionen kommen kann, Hautnekrosen kommen kann, Schleimhäute können auch betroffen sein, was sehr, sehr unangenehm ist. Und nach weiteren 6 Tagen ungefähr ist dann so eine gelbliche, fast eitrige Flüssigkeit, die dann abtrocknet und dann verschorft diese Pustel und es bildet sich ein Schorf und da können dann eventuell Narben zurückbleiben. Das ist so ganz grob diese Stadien dieser Pockenpusteln.
Oh, war schon eher detailliert, so grob war das gar nicht, wie du das geschildert hast.
Na gut, okay.
Genau, findet man häufig im entweder Anogenitalbereich oder eben im Bereich von Gesicht, Arme, Beine, Händen und Füßen.
Da, wo man sich anfasst.
Genau, da, wo man sich anfasst und da, wo wahrscheinlich der Übertragungsweg dann auch stattgefunden hat. Wie können wir das denn in der Praxis diagnostizieren? Wir können einen Abstrich davon machen, zahlt das denn die Kasse, schicken wir das ans Labor, da weißt du immer besser Bescheid bei diesen ganzen Regularien.
Ach, das ist im Rahmen des Ausbruches 2022 wurden also die Abrechnungsziffern und die Leistung definiert und die Vergütung fürs Labor. Und das ist dauerhaft geblieben. Das ist ein ganz normaler Abstrich, den man nimmt. Man muss da mit dem Labor telefonieren wegen dem Transport. Das sind ja schon auch gefährliche Viren, die man jetzt nicht einfach so offen transportiert. Die sollten am besten in so einer Transporthülle drinstecken. Wir hatten das anfänglich aus Corona. Das ist durchaus sinnvoll, dass man in den Praxen sich vielleicht so 2-3 Behälter einfach vom Labor bestellt und der Schublade hält. Ansonsten kann man auch sehr kreativ das in mehrere Tüten einwickeln und dann mit dem Labor das absprechen. Und ganz normal mit der Facharztüberweisung, mit dem Muster 10 ins Labor schicken. Wichtig ist halt, dass der Verdacht schon meldepflichtig ist. Das heißt, man muss eben auch, wenn man den Verdacht hat, eine schnelle Meldung beim Gesundheitsamt machen. Das ist aber mittlerweile, sollten nach Corona die meisten Ärzte diese Fingerübung kennen. Das ist tatsächlich gar nicht so kompliziert.
Ja. Und dann sollte der Patient sich isolieren, ne? Für, ich glaube, 8 Tage ist empfohlen.
Ja, so bis zum Abheilen der Pusteln, also bis die abheilen. Das muss auch tatsächlich dann ärztlich bestätigt werden, dass die abgeheilt sind. Da gibt es eine gewisse Varianz. Und das Gesundheitsamt ermittelt dann natürlich sehr pingelig die ganzen Kontaktpersonen.
Das kennen wir ja noch aus der Anfangszeit von der Pandemie. Aber wie gesagt, keine Panik, das sind alles nur Pläne. Es gibt derzeit, glaube ich, Schweden hat einen Fall gemeldet und ansonsten gibt es, glaube ich, in Europa nur eine Handvoll Fälle momentan.
Genau. Also vielleicht mal so den Hintergrund. Wir reden jetzt von dieser neuen Variante, die jetzt aktuell im Kongo ist. Da gab es, die Zählungen gehen etwas auseinander, so 13.000 bis 14.000 Infektionen und es gab ungefähr 500 bis 600 Todesfälle. Hat ja auch die Tagesschau am Anfang gesagt. Und jetzt muss man natürlich sagen, wir reden hier tatsächlich von der Republik Kongo, das ist natürlich echt eine andere Hausnummer. Da sind große Slumgebiete zum Teil, wo das stattfindet, wo eine geringe Hygiene ist, schlechte Ernährungssituation. Da können solche Infektionserkrankungen tatsächlich viel schneller zirkulieren. Und jetzt muss man auch sagen, dass es hier in Europa potenziell kleinere Ausbrüche geben könnte. Aber wenn jetzt, ich nehme mal Wiesbaden, wenn da jetzt so ein Ausbruch wäre, das wäre sofort in der Zeitung und die Maßnahmen sind echt easy. Abstand halten, nicht die Finger geben. Man kann mit einer Schutzbrille und Mundschutz und Handschuhen schon praktisch sich völlig ausreichend davor schützen. Wir reden hier also nicht über so eine Erkrankung wie Corona. Das ist echt eine ganz andere Hausnummer. Und so, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass das so einen Flächenbrand gibt, wie wir das bei Corona erlebt haben. Die WHO sagt das ja auch jetzt in den ganz neuen Meldungen. Mpox ist nicht das neue Corona.
Ja, also Corona waren Tröpfcheninfektionen, genau. Und das ist jetzt eher eine Schmierinfektion. Wenn jetzt Patienten zu uns kommen, die gerade in Afrika im Urlaub waren oder da beruflich waren, klar, dann muss man das natürlich irgendwie abklären. Man kann es nicht im Blut klären, also es gibt keinen Bluttest für Mpox. Das heißt, es ist nur letztlich eine Sache, die wir, also wenn eine Reiseanamnese da ist, wenn enger Kontakt zur einheimischen Bevölkerung bestanden haben könnte, eventuell es zu sexuellen Handlungen gekommen ist und eine entsprechende Klinik, wie wir es gerade geschildert haben, vorliegt, dann kann man im Prinzip nur den Menschen raten, sich erstmal zu isolieren. Wir gucken, wenn sich diese Bläschen entwickeln, kann man das im Abstrich sichern. Im Labor gibt es da momentan noch keine diagnostische Möglichkeit.
Das ist ja auch ganz schwierig. Dieses Anfangsstadium sieht aus wie eine hundsgewöhnliche Erkältung.
Ja.
Ja, mit geschwollenen Lymphknoten könnte es auch eine Mononukleose oder sowas sein. Also es ist tatsächlich schwierig. Wenn ich jetzt vorher in Afrika war und komme zurück und habe dann so grippale Infektsymptome, da muss man sagen, das wird kein Arzt, egal ob im Krankenhaus oder in der Praxis, zu diesem Stadium schon erkennen können. Ja. Sondern wir werden es auch nicht diagnostizieren können, sondern es kommt leider dann der Punkt, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt warten, bis die ersten Wunden auftauchen, von denen man Abstrich nehmen kann. Es gibt ja auch keine Therapie.
Mhm. Dann kommen wir langsam zur Impfung zu sprechen.
Ja, denn zur
das
Krönung.
Ist, genau, denn das ist ja das, was gerade bei uns in der Praxis am meisten nachgefragt wird. Ich hatte es schon gesagt, ja. Bei Touristen, die jetzt nach Afrika auf Safari wollen. Mhm. Ich habe gesagt, ein Pilot, der jetzt beruflich dort in der nächsten Zeit häufiger unterwegs ist und hinfliegt. Jetzt muss man sagen, die Indikation, die STIKO hat eine Impfempfehlung rausgebracht, die ist sehr, sehr schmal. Also die Indikationsimpfung ist eigentlich ja ein erhöhtes Expositions- und Infektionsrisiko. Und das sind eigentlich im Moment nur zwei Gruppen, nämlich Personal in Speziallaboren, das also gezielt mit infektiösen Laborproben zu tun hat. Und die vielleicht im Einsatz sind dann in Afrika oder eben hier im Labor diese Proben untersuchen sollen. Und Männer älter als 18 Jahre, die Sex mit Männern haben und dabei häufig die Partner wechseln. Also Zitat STIKO-Empfehlung.
Also es ist eigentlich sogar noch ein bisschen eingeschränkt. Das sind tatsächlich eigentlich in erster Linie Männer über 18, die Sex mit Männern haben, das hast du erzählt, und häufig den Partner wechseln. Und dann nur Personal aus Speziallaboratorien. Mhm. Also ansonsten gibt es auch keine anderen beruflichen Indikationen, sich zu impfen. Das hat natürlich relativ große Auswirkungen, weil viele Leute die Impfung haben wollen. Man dann aber tatsächlich aus Haftungsgründen dem Patienten sagen muss, dass es zwar eine Indikation gibt für Menschen über 18, Schwangere und Jugendliche und Kinder dürfen nicht geimpft werden. Aber die gerade der Punkt, wenn es um Impfnebenwirkungen geht, da ist eine STIKO-Empfehlung tatsächlich zwingend notwendig.
Mhm. Dann gibt es auch die Impfung als Postexpositionsprophylaxe nach einer Exposition mit Mpox, auch asymptomatische Personen im Alter größer 18 Jahren. Allerdings ist da der Zeitraum sehr eng gefasst, also da die Erkrankung ja nach einigen Tagen schon ausbricht, kann man hier höchstens innerhalb der ersten 4 Tage nach einem möglichen Kontakt sich impfen lassen, wenn man engen körperlichen Kontakt hatte über die Haut oder über die Schleimhäute mit einer Mpox-erkrankten Person. Das Personal in Laboratorien mit ungeschütztem Kontakt zu Laborproben, aber wie gesagt auch da, wenn man das zwischen, glaube ich, 4 und 10 Tagen noch postexpositionell impfen würde, würde man wahrscheinlich auch eine Infektion gar nicht vermeiden. Die würde nur milder verlaufen. Und das größte Problem bei der Sache ist einfach, dass wir hier über eine völlig theoretische Geschichte reden, denn der Impfstoff ist ja überhaupt nicht lieferbar, ne?
Genau, also es gibt einen EU-zugelassenen Impfstoff und einen Impfstoff, der über die USA, über die internationale Apotheke importiert werden kann. Letzteren habe ich tatsächlich jetzt noch nicht angefragt. Ich habe nur den in der EU-zugelassenen, du ja auch, und die sind im Moment erstmal bis auf Weiteres nicht verfügbar. Das ist ein sehr theoretisches Konzept, aber angenommen, er wäre verfügbar. Dann haben wir die STIKO-Empfehlung, die eine relativ enge Einschränkung macht, also der normale Reisen oder dein Flugkapitän, von dem du geschrieben hast, die hätten tatsächlich keine Impfempfehlung. Mhm. Und damit wäre das erst einmal eine Impfung möglich. Man muss aber dann sagen, es treten andere Haftungsansprüche auf. Der Patient hätte dann nicht mehr so die Absicherung bei Impfnebenwirkungen über den Staat. Das ist der eine Punkt. Und dann ist eben der zweite Punkt, dass tatsächlich der nächste Punkt ist, es mag zwar eine STIKO-Empfehlung geben und es ist auch in den Schutzimpfungsrichtlinien vom gemeinsamen Bundesausschuss aufgenommen. Damit ist es rein formal Kassenleistung, aber da die Verhandlungen zwischen den Krankenkassen in den jeweiligen Ländern und den KV noch nicht abgeschlossen ist, bleibt sowohl die Verordnung des Impfstoffes wie auch die Impfleistung selber eine reine Privatleistung. Der Patient kriegt Privatrezepte, muss das selber zahlen, vorlegen und bei der Krankenkasse einreichen, hoffen, dass die da einen Teil erstatten, ist, wie gesagt, bei Kosten von 200 € je Impfung relativ teuer.
Mhm. Genau, dazu kommt also, wir müssten es, wie du gesagt hast, auf Privatrezept verordnen und wir müssten den Patienten auch recht aufwendig aufklären, denn im Fall eines Impfschadens, tritt der Staat nicht ein, da die STIKO-Empfehlung dann eben nicht vorliegt. Das heißt, bei jeder Impfung, die ich außerhalb der STIKO-Empfehlung impfen, die also keine Indikationsimpfung ist, haftet der Patient bzw. der impfende Arzt. Der impfende Arzt haftet dann nicht, wenn er den Patienten so gut aufgeklärt hat, dass der Patient Bescheid weiß und das entsprechend dokumentiert hat. Mhm. Das heißt, da kann jeder für sich selber überlegen, wie viel Zeit er sich dann nimmt und wie genau er das aufklärt, aber das muss schon gründlich sein.
Ja, jetzt muss man aber auch hier wieder sagen, also es geht nicht darum, dass wir jetzt hier einen besonders gefährlichen Impfstoff haben, sondern es ist ein rein administrativer Vorgang, ja, der jeden anderen Impfstoff betrifft. Der Impfstoff gegen die Pocken bzw. gegen die Mpox-Variante jetzt, die auf dem Markt sind, sind sicher gut verträglich. Da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. Aber eben, es ist der unwahrscheinliche Fall eines Impfschadens. Der ist dann tatsächlich leider nicht abgesichert, wenn man jetzt das im Rahmen einer übervorsichtigen Reiseindikation macht.
Wenn man schon mal eine Pockenimpfung hatte.
Oh ja, wichtiger
Punkt. Das haben ja viele ältere Mitbürger. Dann ist man ja auch schon von der Infektion, zumindest von der schweren Infektion, ganz gut geschützt. Also dann hat man schon einen ganz guten Basisschutz gegenüber Mpox. Und wenn man dann nochmal eine Impfung bekommen möchte, würde man nur eine Auffrischimpfung benötigen. Denn sowohl die klassischen Pocken, gegen die bis, ich weiß nicht, 1970 sowas, glaube ich, geimpft wurde, genau, 1968, 1970 sowas, sind Orthopockenviren, so heißt der Virusstamm.
Ja, aber Kuhpocken auch, das ist der alte Jena gewesen, der hat ja damals mit den Kuhpocken gegen die echten Pocken geimpft.
Ja.
Also die sind tatsächlich, da gibt es eine gewisse Kreuzimmunität und deswegen ist tatsächlich die Pocken eine relativ große Familie, die wir mit einem Impfstoff ganz gut abfrühstücken können.
Das heißt also, wenn jetzt Patienten bei uns in die Praxis kommen und die Impfung nachfragen, weil sie demnächst eine Reise nach Afrika planen, zum Beispiel in die touristischen Ziele Kenia, Tansania auf Safari gehen oder meinetwegen Ruanda Gorillas beobachten, sowas, was würdest du ihnen empfehlen?
Hier geht es ja vor allen Dingen um den engen Kontakt zur Bevölkerung. Also man kann ganz normal reisen. Die meisten Reisenden, die ich berate, planen jetzt auch keine Sexualurlaube in irgendwelche Länder. Da ist das tatsächlich eher die Ausnahme, so dass man hier eigentlich keine besondere Empfehlung geben muss. Und auch die wenigsten Touristen sind jetzt da mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Viel spannender wäre jetzt, wenn so einer mit dem Rucksack durch Afrika reisen müsste, da oder wollte. Da müsste man tatsächlich sehr viel intensiver reden. Aber so der klassische Urlauber, der nach Namibia fährt, der vielleicht auch ins Virunga-Gebiet fährt, um die Gorillas anzugucken, wie du jetzt gesagt hast, oder Südafrika, die brauchen da vielleicht allenfalls Hygieneaufklärung, aber sicher nicht die Impfung.
Mhm. Sehe ich genauso. Herr Tino, war das unsere 50. Folge?
Wahnsinn. Eine 50. Folge. Genau, also, sehr schön. Ich freue mich auf die nächsten 50 Folgen.
Genau, dann auf jeden Fall wieder mit Marc und vielen interessanten Gästen, die wir auch planen, in der nächsten Zeit hier mal in den Podcast zu holen. Schön, dass ihr bisher auch 50 Folgen uns zugehört habt. Wir machen weiter. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler und Tino Sommerbrot. Und unser Thema heute war Neues zu Mpox. Für wen ist die Impfung wichtig?
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder wenn ihr unseren Podcast abonniert. Auf unserer Webseite www.das-arztgespräch.de findet ihr die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben, sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts, nämlich mittlerweile 50 Stück. Schön, dass ihr uns zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.